und zwar um das Thema Vergebung. Ich glaube, wir sind ja in Let's Talk About Family. Vergebung ist da so eine Grundlage, okay? Und ich werd eine Person nehmen aus der Bibel. Wahrscheinlich habt ihr noch nie über diese Person nachgedacht. Vor allem nicht, was Vergebung betrifft. Aber ich glaube, dass diese Person ein unheimlich gutes Beispiel für uns ist, was Vergebung betrifft. Nicht unbedingt, was sein gotteswürdiges Leben betrifft, aber was Vergebung betrifft und was Vergebung eigentlich in unserem Leben erzeugt, ist, glaube ich, dass er wirklich ein fantastisches Beispiel ist. Könnt ihr euch vorstellen, wer das ist? Ja, sehr gut. Es ist Esau. Esau ist ein gigantisches Beispiel für Vergebung und was Vergebung eigentlich in deinem Leben schafft, beziehungsweise in deinem Leben macht und wie du mit Vergebung Umstände überwindest. So, Esau war, was das ganze Bild betrifft, jetzt nicht unbedingt ein gutes Beispiel für uns, um ihn nachzujagen, okay, nachzufolgen, beziehungsweise auch was seine Beziehung mit Gott betrifft. Schaut mal, was die Bibel sagt über Esau in Hebräer 12. Und ich lege das jetzt mal als Grundlage, okay, er ist keine Person, die für uns als gutes Vorbild oder Beispiel dient, um gottesfürchtig zu leben. Schaut mal, Hebräer 12, 16 und 17. Dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte. So, wenn du über Esau nachdenkst, wenn die meisten Personen über Esau nachdenken, dann denken sie sofort, das teuerste Gericht der Welt hat er bezahlt. Okay? Er hat mit seinem Erstgeburtsrecht hat er einen Topf vielleicht an Linsen bezahlt. Okay, wenn man sich das mal vorstellt, was das bedeutet. Ich glaube, nicht mal in den luxuriösesten Hotels bzw. Restaurants der Welt wirst du für ein Gericht so viel zahlen müssen, egal was es auch, wenn es mit Gold und Silber verziert ist, wirst du das Gericht nicht so viel zahlen, wie Esau für sein Gericht gezahlt hat, für einen Linseneintopf. Wisst ihr, was ein Erstgeburtsrecht, was ein Erstgeburtsrecht ist? Und zwar, Erstgeburtsrecht ist die doppelte Portion dessen, was alle anderen Geschwister erhalten. Okay, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel mein Vater hätte rein theoretisch nur zwei Kinder und ich wäre eins davon. Okay, und er hätte 150.000 Euro zu vererben. Okay, 150.000 Euro zum Vererben. Bei uns, für uns, natürlich ist es, hey, jedes Kind bekommt gleich viel, richtig? Okay, 75.000 und 75.000. Aber das Erstgeburtsrecht sagt, dass derjenige, der das Erstgeburtsrecht hat, bekommt doppelt so viel wie alle anderen. Das heißt, bei zwei Kindern wären das dann nicht 75.000 und 75.000, sondern ich als Erstgeborener, weil ich bin Erstgeborener bei uns, Halleluja. Ich muss das meinem Vater nur öfters mal erwähnen. Ist, dass ich 100.000 bekommen würde und mein Bruder oder mein anderes Geschwisterteil würde 50.000 bekommen. Ich würde sozusagen das Doppelte bekommen. Und das ist das Erstgeburtsrecht. So, Isaac war ein sehr reicher Mann. Okay, weil Abraham war bereits reich und Isaac hat dem noch draufgeschlagen. Und Isaac war so reich, dass nicht mal eine Hungersnot konnte ihn aufhalten zu ernten. Das war, er hatte richtig viel Kohle. Und hier ist einer, der Esau für einen Linseneintopf, weißt du, ich meine so, wenn es ein richtig cooler Burger wäre, würde ich es ja noch verstehen, aber Linseneintopf. Zahlst du und wir wissen nicht, wie wohlhabend er war, beziehungsweise Isaac, ganz genau. Aber dieser Linseneintopf, wenn wir es umrechnen, ging mit Sicherheit schon ziemlich stark in Richtung von sechsstelligen Bereich umgerechnet. Das heißt, sind die vielleicht 400.000, 500.000 Euro heute für einen Linseneintopf? Egal, weißt du, ich meine so, egal wie der aussieht. Aber so viel ist kein Linseneintopf wert, okay? Und das war Esau. Esau hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. Warum? Weil er keine Achtung dafür hatte. Das muss man verstehen. Und Die Bibel sagt hier in Hebräer, dass er ein Gottloser war. Und interessanterweise, das ist so interessant, egal wie, Esau und Jakob wuchsen in ein und denselben Haushalt auf. Aber du siehst Jakob, egal wie er ist, auch wenn er wirklich so einer ist, weißt du, ich meine so ein Betrüger, würden viele sagen, okay, viele sagen, ja, Jakob bedeutet auch Fersenhalter und Betrüger. Aber was du aus Jakobs Mund regelmäßig hörst, ist Gott. Du wirst nicht ein einziges Mal lesen, dass Esau irgendwie sich auf Gott bezieht oder irgendwie irgendwas über Gott erzählt oder sagt. Gott kommt nie vor im Esau seinem Leben. Nie, nicht ein einziges Mal. Ich habe es echt durchgelesen, 2-3 Mal durchgelesen und habe geschaut, hey, und später, als er dann reich war und so weiter, er bezieht sich gar nicht auf Gott oder auf irgendetwas. Jakob, egal wie er ist und egal, dass er sein ganzes Leben versucht, irgendwie zu betrügen und irgendwie durchzumogeln und so weiter, aber er erwähnt jedes Mal irgendwie Gott. Möglicherweise hat er kein gutes Verständnis gehabt von Gott und wie Gott ist. Ihr wisst ja das. Isaac sagt, hey, wenn du den Witz erzählst, den findet nicht jeder witzig. Aber ich erzähle ihn trotzdem. Und zwar war ein kleiner Junge und er hat gesagt, weißt du was, ich wünsch mir ein Fahrrad. Und ich bitte Gott um ein Fahrrad. Und dann hat er sich gedacht, ja, aber ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Weißt du was, ich klaue mir ein Fahrrad und bitte Gott dann um Vergebung. So, das ist nicht, wie Vergebung funktioniert. Okay, Vergebung funktioniert. Wir hätten gerne, dass Vergebung oft Methode ist. Okay, so, dass es einfach eine Methodik ist. So, Ben Naftali hat es gut gelernt. Okay, Ben Naftali, gestern hat er mich wieder voll erwischt. Wir waren bei Daniel und Daniela. Der hat so einen Pfeil und Bogen, okay, vom Elia genommen und will mich abtreffen irgendwo hier. Nur es rutscht aus und trifft mich genau hier. So, kennt ihr das? Vielleicht die Frauen kennt es nicht, aber bei Männern ist es so, wenn du das nicht erwartest und es trifft dich, in dem Augenblick steigt in dir etwas hoch. Okay. Und das, was aufsteigt, ist nicht Vergebung, Liebe, Barmherzigkeit. Okay. Und das Ding ist, aber Ben Naftali sofort, Entschuldigung. Genau, das Ding ist, er hat darüber nicht mal nachgedacht, okay, sondern Entschuldigung kommt sofort, weil er weiß irgendwas, jetzt habe ich ein Problem, okay, und Entschuldigung, so, das Ding ist, Ben Naftali hat es ziemlich schnell gelernt, interessanterweise, das erste Mal, als er sich entschuldigen musste, was das für ein Kampf war mit Ben Naftali, das war verrückt, wirklich, eine halbe Stunde saß ich mit ihm und er hat sich gewehrt, Entschuldigung zu sagen, für eine Kleinigkeit. Halbe Stunde, bis er dann irgendwann mal Entschuldigung gesagt hat. Er hat es ziemlich schnell gelernt, wie Entschuldigung, was für tolle Auswirkungen das hat. Nur irgendwann mussten wir ihm natürlich beibringen, pass mal auf, wenn du Entschuldigung sagst, musst du es auch echt meinen. Okay, so, und das ist ein Lebensprozess, okay, das ist ein Lebensprozess. Aber mich freut, hey, um meinen Kleinen zu sehen, der sich wirklich gut entwickelt, okay. Der hat mich diese Woche korrigiert und mein Herz ist aufgegangen, weil er mich korrigiert hat auf eine Art und Weise, wie ich es gerne hätte, wie ich es gerne vorlebe, wo ich sage, hey, auch wenn etwas negativ ist, kannst du es positiv darstellen. Und er hat mich verblüfft. Ich hätte ihm am liebsten, und zwar, das war im Nike-Shop in Metzingen. Okay, am liebsten hätte ich ihm alle Turnschuhe jetzt gekauft. Okay, aber aus meiner elterlichen Zuneigung und der Weisheit, die ich erworben habe in meinen Jahren, 8 Jahren als Elternteil, weiß ich, ist das nicht gesund. Und ich habe Turnschuhe anprobiert und dann, die haben nicht ganz gut gepasst und dann habe ich sie da gelassen und habe sie einfach liegen lassen. In meinem Kopf war, eigentlich sollte ich sie aufräumen, aber weißt du was, hey, da ist so viel los und da sind so viele Leute, die können es selber aufräumen, okay? Und weg war es aus meinem Kopf. Und irgendwann läuft man da wieder vorbei und er sieht es und sagt er, Papa, sind das die Schuhe, die du anhattest? Ich so, ja, ja, sagt er, Papa, weißt du was, ich glaube, das wird denen echt helfen, wenn du sie aufräumst. Welche Schuhe willst du? Welche Schuhe? Was? Egal, wie viel sie kosten. Was willst du nochmal? So war das dann doch nicht. Aber das war genau die Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Du kannst Dinge, die negativ sind, auf eine positive Art und Weise darstellen, die dich sogar erhöhen. Das bedeutet, wenn du korrigierst, wenn du Leute korrigierst, wenn du Leute möglicherweise bei Leuten etwas erwähnst, das möglicherweise nicht ganz korrekt ist und oder was die Haltung betrifft, was die Charakter, kannst du die Person trotzdem so ansprechen, dass sie ermutigt und erhöht und mit erhobenem Haupt rausgeht. Und das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was wie es eigentlich funktioniert, auch was die Vergebung betrifft. Dadurch, dass wir in der Familie sind, wisst ihr, was der Grundschlüssel, und das ist meine tiefe Überzeugung, und ich glaube, dass wir das ausleben bei uns in der Ehe, wieso wir eine glückliche Ehe haben, ist, eine glückliche Ehe, was ist die Definition von einer glücklichen Ehe? Es ist ganz einfach. Eine glückliche Ehe ist die Beziehung zwischen zwei unheimlich guten Vergebern. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Eine glückliche Ehe ist einfach nur eine Beziehung zwischen zwei unheimlich guten Vergebern. Wenn du das hast, egal wie die Charaktereigenschaften sind, egal welche Probleme es gibt und wie und in welche Bereiche man noch korrigiert bzw. sich verbessern muss und all diese Sachen. Aber wenn du zwei unheimlich gute Vergeber hast, dann wirst du eine glückliche Ehe haben. Und ich glaube, tiefer wird's nicht. Ich glaube wirklich, tiefer wird's nicht. Ich sage auch oft bei mir und bei der Isa ist so, wieso es bei uns auch sehr gut funktioniert, ist einfach, wir sind beide keine Personen, die Recht haben wollen. Also, auch wenn ich weiß, ich habe Recht, aber weißt du, genau, das ist für mich, sie sagt selber, ich habe meistens Recht. Weißt du, aber ich darf nicht so hochmütig sein, um zu denken, egal was ich denke, ich habe sowieso Recht. Nee. Ich versuche immer, hey, wo kann ich lernen, was kann ich lernen von Personen, die nicht mal Christen sind? Gucke ich, hey, wo kann ich was abschauen? Weil oft ist es so, dass du bei Leuten, die keine Christen sind, kannst du unheimlich viel lernen. Weil wir Christen, ich habe es euch schon mal gesagt, hey, das Interessante war, mir wurde so viel vergeben, als ich zu Jesus kam, aber interessanterweise hat mich der Pharisäergeist sofort erwischt. Weißt du, ich meine so, auf einmal wusste ich alles besser. Ich habe meinem Onkel, meinen Tanten und allen erzählt, wo sie sündigen und wo sie sich verbessern müssen. Weißt, aber erst 2 Wochen errettet selber. Ha, ha, ha. Naja, anyways. Auf jeden Fall, was wir hier sehen, ist, schaut mal, interessanterweise sagt die Bibel, dass Esau ein Gottloser war, ein Hurer, was eigentlich darstellt, was für einen Lebensstil er gelebt hat. Okay? Aber eine einzige Entscheidung in seinem Leben hatte brutale Konsequenzen für seine Zukunft. Seine Zukunft und laut dem, was die Bibel sagt, schaut mal, bezieht sich, dass er das Erstgeburtsrecht verkauft. Das heißt, dass er den Segen später dann auch verloren hat, bezieht die Bibel darauf, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Eine kleine Entscheidung hat eine Riesenkonsequenz in seinem Leben. So, wir würden sagen, hey, das ist unfair. Das ist nicht ganz unfair. Weil du siehst auch in anderen biblischen Personen siehst du ähnliche Sachen. Du siehst zum Beispiel Adam und Eva, die haben eine Sache falsch gemacht und so eine Entscheidung und Auswirkung hat es auf die ganze Menschheit. Dann siehst du zum Beispiel, du siehst Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkauft und eine riesen krasse Auswirkung auf seine Zukunft. Du siehst zum Beispiel Mose, haut auf den Felsen und die Auswirkung ist, du darfst nicht rein. Du darfst nicht ins verheißene Land rein. Du siehst zum Beispiel Simpson, verrät das Geheimnis um sein Haar. Weißt du, ich meine so, hey, im Überschwang der Liebe, da macht man Sachen. Gott fragt nicht danach. Eine kleine, aber mega Auswirkung. So, das nächste, du siehst David. David lässt das Volk zählen. Und Gott sagt, boah, echt krass. Nee, pass auf, das Königtum wird dir weggerissen werden. Das wird nicht ewig bei dir bleiben. Eine kleine Sache. Und dann siehst du zum Beispiel Ananias und Sapphira im Neuen Testament. Manchmal verkaufen etwas, lassen ein bisschen übrig, genau, und sagen, sind nicht ganz ehrlich, wie viel das war. Tot. Die Sache ist die, Gott geht es gar nicht um diese eine Entscheidung, sondern bei Gott geht es darum, wer du bist. Und diese Entscheidungen offenbaren, wer diese Person waren. Okay, Esau, Es war nicht dieses Linsengericht. Das hat es fast sozusagen zum Überlaufen gebracht. Aber dieses Linsengericht, das er verkauft hat für ein Erstgeburtsrecht, beziehungsweise sein Erstgeburtsrecht für das Linsengericht verkauft hat, ist einfach nur eine Offenbarung dessen, wer er war. Mit welchen Dingen er sich eigentlich beschäftigt hat, was ihm in seinem Leben wichtig war. Und wir werden unsere Entscheidungen immer danach treffen, was uns wichtig ist. Wir oft denken wir, hey, irgendwann mal, ich habe so oft von meinen Freunden, als ich zur Errettung kam, die zu mir gesagt, hey, irgendwann mal will ich so leben wie du. Irgendwann mal will ich so leben wie du. Ich meine, irgendwann mal will ich auch, der weiß, das ganze Zeug, das regt mich auch auf, in die Disco zu gehen und all dieses blödes Zeug zu machen, das regt mich so auf, aber weißt du was? Es ist noch nicht meine Zeit. Irgendwann mal werde ich so wie du. Und das ist immer so diese, irgendwann mal werde ich so wie du. So funktioniert die Sache nicht. Wir denken manchmal, Personen, wenn sie kurz vorm Tod sind, dann müssen die doch endlich mal nachdenken über die Ewigkeit, über Gott und all diese Sachen. Nein. Kurz vorm Tod machst du die Dinge, die du sowieso auf dem Herzen hast, hoch zwei. Noch extremer. Wenn du Dinge geliebt hast in deinem Leben, kurz vorm Tod, was machst du? Du machst die Dinge, die du geliebt hast, gerade erst recht. Und denkst nicht über Gott nach. Das ist meine Erfahrung, die ich mit Toten, wollte ich schon sagen, hatte. Leute, die konfrontiert wurden mit dem Tod. Es ist nicht so, oh je, hey, voll einfach, denen jetzt von Gott zu erzählen. Nee, so ist es nicht. Sondern das, was du auslebst, wird auf einmal das, was du noch mehr ausleben möchtest. Ich kenne Leute, die kurz vor dem Tod war, Krebs und so weiter. Aber hey, die ein Problem hat mit Frauen und haben sie sich nicht zurückgelehnt, sondern noch ein größeres Problem mit Frauen hatten sie. Leute mit Alkohol, noch ein größeres Problem mit Alkohol. Leute mit Unvergebung und alle, noch ein größeres Problem mit Unvergebung. Und all diese Sachen. Meine eigene Großmutter, die kurz vorm Tod war, und die schwierigste Sache für sie war Vergebung. Vergebung. Sag ich, Oma, hey, wir müssen jetzt, komm, wir müssen jetzt allen Menschen vergeben. Wie? Kann ich nicht. Jetzt komm, Oma, wir fangen an mal mit einem positiven Bekenntnis und so weiter. Sag ich, und dann gehen wir dahin, dass du, wenn du schlechte Gedanken über andere Personen hast, dass du sie nimmst und ihnen vergibst. Tagelang habe ich sie so durchgeführt. Und sie sagt, jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus kam, hat sie gesagt, Nuck, sie hat mich Nuck genannt, okay? Also nicht wie der Schnulli, okay? Sondern im Enkel heißt im Kroatischen Unuk und die Abkürzung Nuck hat sie mich genannt, Nuck, okay? Und dann hat sie gesagt, jedes Mal, wenn ich ankam, sagt sie, ich kann nicht gegen diese Gedanken kämpfen. Ich kann nicht gegen diese Gedanken kämpfen. Warum? Weil die da sind, weil du dein ganzes Leben so ausgerichtet hast. Und dann sind sie da. Ich kann mich erinnern, also meine Oma war auch eins meiner Opfer, als ich zur Errettung kam. Ich sagte, Oma, du darfst nicht lästern. Ja, über was soll ich sonst reden? Ich meine, hast schon recht irgendwie. Über was soll ich sonst reden, als über die ganzen Menschen? Weißt du, ich meine so. Und das ist schon interessant, muss ich selber sagen. Manchmal sitze ich so am Fenster und die Leute, die vorbeilaufen, denken mir, hey, das ist echt interessant, über Leute nachzudenken. Manchmal so, über was soll ich. Und so war. Das war meine Großmutter. So, aber kleine Entscheidungen, große Konsequenzen. Aber es geht nicht um die Entscheidung, sondern die Entscheidung ist einfach nur die Auswirkung des Lebens, das du sowieso lebst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Entscheidung danach treffen, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und wir können vielleicht manchmal sagen, hey, Gott ist im Mittelpunkt meines Lebens. Aber die Art und Weise, wie wir leben, ist eigentlich der Spiegel dessen, was uns eigentlich wichtig ist. Deine Freizeit ist dir vielleicht wichtig, deine Familie ist dir vielleicht wichtiger wie Gott, deine Entspannung ist dir vielleicht wichtiger wie Gott, deine Finanzen sind dir vielleicht wichtiger wie Gott, deine Kinder sind dir vielleicht wichtiger wie Gott, dein Sport, deine Hobbys, dein Essen ist dir vielleicht wichtiger wie Gott. Was ist dir wichtiger wie Gott? Weil danach wirst du deine Entscheidungen richten, egal welche. Egal welche. Aber wenn Gott unser Mittelpunkt ist, dann wirst du konfrontiert werden mit Entscheidungen, aber du wirst nach der Bestimmung, die auf deinem Leben ist, wirst du deine Entscheidungen treffen. Esau war ein Lebemann. Okay? Esau war ein Lebemann. Die Bibel sagt, er war ein Hurer. Ihr wisst ja, was das bedeutet, okay? Ich glaube, das sagt man heute noch. Okay? Wie soll ich sagen? In meiner Vergangenheit hätte man das über mich auch sagen können. Nur das Ding ist, in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, wurde ich nicht Hurer genannt, sondern ein richtiger Mann. Und das ist ein Problem, weil das Ding ist, ich wurde in sowas immer nur ermutigt. Schon als kleines Kind war das mein Bild, wie ein richtiger Mann ist, der viele Frauen hat, egal ob du verheiratet bist oder nicht, weil das wurde mir vorgelebt. So, das Ding ist, das ist Gottlosigkeit und das ist etwas, das Gott gar nicht abhaben kann. Und er war ein jagdkundiger Mann, was bedeutet, er war einer, der war gerne draußen. Ihm ging es gar nicht darum, was richtig oder was falsch ist, weil er hat sogar Töchter von den Hethitern, hat er sich zu Frauen genommen, die ein Dorn im Auge, beziehungsweise auch im Herzen von seinen Eltern waren. Okay? Und du siehst, er war, all das, er war sozusagen, aber Isaac hat ihn gemocht. Er war der Lieblingssohn von Isaac. Warum? Weil er einfach ein tolles Wildbrett machen konnte. Okay, er konnte toll wild erjagen und daraus konnte er so einen richtigen tollen Eintopf machen oder was auch immer das war. Okay, ich weiß, dass ein Burger nicht war, aber einfach einen tollen. Und Isaac liebt ihn. So, dann hast du einen anderen Sohn, der Jakob. So, und in der Kultur, wo ich aufgewachsen bin, die ist sehr nah an den Nahen Osten. Okay, weil heute, du siehst zum Beispiel im Nahen Osten, der Nahe Osten wird hauptsächlich von der Religion, von dem Islam regiert. Okay, und im Islam ist es überhaupt nicht verpönt, verheiratet zu sein, andere Frauen nachzugucken, beziehungsweise über Frauen zu reden und Lustgedanken zu haben und all diese Sachen. Deswegen fühlen sich Frauen, die rein sind, beziehungsweise die einfach auch gereinigt wurden, die Christen sind, fühlen sich oft in solchen Umgebungen nicht wohl. Warum? Weil sie sich auf einmal wie dreckig fühlen. Okay, die fühlen sich wie dreckig und das hat was ist irgendet und das ist auf jeden Fall etwas Geistliches. Okay, du läufst durch einen Park durch und dann hast du, sagen wir mal, Leute aus meiner Gegend, dann wirst du so angeguckt von oben bis unten, weißt du, und du kannst die Leute dann anschauen. Kennst du das? Du kannst die Leute dann auch anschauen, so im Sinne von, hey, was machst du? Die juckt es gar nicht, weißt du, die gucken da nicht weg. Zu meiner Zeit, weißt du, wenn du gesehen hast, die guckt, dann hast du noch schnell weggeguckt. Weißt du? Aber heute, das ist so irgendwie interessant geworden. Aber Jakob war einer, er war ein milder. Die Bibel sagt, er war ein milder Mann. Wir würden sagen, in meiner Kultur würde man sagen, vielleicht ein bisschen memmig so. Ich meine, so ein bisschen weichlich, vielleicht sogar ein bisschen weiblich, okay. Also der Esau, der war behaart, so wie ich, okay, der war ein richtiger Mann, okay. Er hatte Haare am Rücken und so, okay. Und Esau war so richtig, wisst ihr so, die Haare sind von seiner Brust schon hier rausgequollen, okay. Kennt ihr das? Ja, nicht, das ist richtig. ihr sagt zu mir, woher willst du das wissen? Ich sag euch, woher ich das wissen will, woher ich das weiß, weil das Ding ist, als Jakob zu Isaac reingegangen ist, er hat sich die Felle von Ziegen genommen und er hat sie sich an seine glatten Arme getan, okay? Glatten Arme und an den Hals! Genau, das heißt, Esau war ein richtig behaarter Mann, okay? Und heute hast du diese Männer, weißt du, die rasieren ihre Beine und Arme und so weiter. Unglaublich, weißt du? Ich habe schon lange Buße dafür getan, weil ich habe das auch gemacht. und er war so ein richtiger, weißt du, und Jakob komplettes Gegensatz. Der Esau voll draußen, weißt du, ich meine, so hat Party mit jedem gemacht, aber Jakob war in Zelten. Weißt du, in Zelten. Was hat er gemacht? Weißt du, er war einfach so ein Weichling halt. Was hat er? Er hat Playstation gespielt. Weißt du, ich meine so, er hat Playstation gespielt. Er war zu Hause, lass mich in Ruhe, alles gut und so weiter. Aber Esau, nein, draußen, weißt du mal, langweilig. 2 Minuten Film anschauen, schon ist er, weißt du, nein, ich muss gehen oder so. Weißt du, man hält sowas nicht aus. Und so war Esau. Aber wisst ihr das? Das Ding ist, so ein Jakob, die Mütter mögen Jakob. Okay, der ist lieb, nett, guck mal, wie brav er ist. Und so war es bei denen auch. Rebekka liebte Jakob. Isaac liebte Esau. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Weil das Ding ist, Eltern müssen übereinstimmen sein. Nicht, dass sie sagen, hey, wir lieben jetzt den mehr wie den. Nein, 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 nein. Das Ding ist, dass diese zwei unbewusst eine gewisse Spaltung bei den Eltern bewirkt haben. Und das darf nie passieren. Das darf nie passieren. Wenn sich Eltern auf die Seite von Kindern stellen, wird es immer problematisch werden. Wird es immer problematisch sein. Eltern stellen sich auf die Seite von ihrem Partner. Amen. Amen. Genau. Ich weiß, der Isefeld ist manchmal echt schwer. Weißt du, mit dem Ben Aftali? Wir sind so. Ben Aftali, wenn ich mit dem Ben Aftali schimpf, dann merke ich bei dir Ise. Ich weiß, so schlimm war das doch nicht. So. Weißt du, mein Sohn, ne? Auf meine Seite musst du schnell. So, wenn die Ise mit dem Ben Aftali schimpft, denke ich, Schatz, jetzt lass doch ein bisschen und so weiter. Dann sagt sie, hey, auf meine Seite musst du dich stellen. Okay. Und das ist meistens so. Weißt du, wenn die Ise alleine mit dem Ben Aftali war, irgendwann mal so 3-4 Tage, dann denkt sie, hey, ich kann es kaum erwarten, bis der Hirwe zurückkommt. Weißt du, und wenn ich dann da bin, weißt du, ich bin voller Liebe. Ich habe mein Kind nicht gesehen. Weißt du, Ise auch mein Kind. Ah, nein. Ich habe meine Familie so lange nicht gesehen, weißt du, ich meine, mir ist gerade alles egal, aber die Ise hatte 4 andere Tage, okay? So, in dem Moment ist es unheimlich schwierig, sich auf ihre Seite zu stellen, aber es ist wichtig. So, das Ding ist, schaut mal, er wurde verworfen von Gott, weil er diese eine Sache gemacht hat. Weil er sein Erstgeburtsrecht, weißt du, mein so Erstgeburtsrecht verkauft hat an seinen Bruder, weißt du, nicht mal an irgendjemand verzockt oder sowas, nein, er hat es verkauft an seinen Bruder, weil er Hunger hatte. Aber es geht nicht darum, es geht darum, was er eigentlich geachtet hat in seinem Leben. Und seine Achtung war nicht auf die Systeme, beziehungsweise Protokolle, beziehungsweise die Gesetze Gottes, sondern es war einfach, was ich gerne mag, was mir gerade gefällt und all diese Sachen. Und was du dann siehst ist, auch wenn Jakob sein Erstgeburtsrecht sozusagen bekommen hat, aber seinen Segen gestohlen hat. Er hat seinen Segen gestohlen. Und wir würden sagen, das ist voll unfair, weil er seinen Segen gestohlen hat. Seine Mama hat gehört, hey, Isaac hat angefangen schlechter zu sehen und wusste, sein Ende ist jetzt bald nah, weil Esau sein Erstgeborener war, wollte Esau segnen, hat gesagt, hey, bring mir doch ein bisschen, mach mir doch von dem Wildbrett, also von diesem, keine Ahnung, was, Hirschroulade oder keine Ahnung was. Und bring mir das zu essen und ich will dich segnen. Rebecca, Gott, ich hoffe, meine Frau ist nicht so. Weißt du, guckt immer, weißt du, was haben die geredet? Weißt du, kennt ihr das, dass es Personen gibt, sobald sie sehen, jemand redet, die müssen sofort wissen, was das jetzt war, okay? Weil sonst, genau. Und so war wahrscheinlich Rebecca. Und sie hört, was da passiert ist. Und geht schnell zu Jakob und sagt, hey, ich bereite dieses Wildbrett vor, du gehst da rein und holst dir den Segen ab. Und er so, auf gar keinen Fall darf ich das machen, ich bringe einen Fluch auf mich. Sie so, naja, lass den Fluch auf mich gehen. Aber auf dich geht der Segen. Und er lässt dich überreden, geht rein und Isaac merkt, irgendwas stimmt da nicht, aber weißt, er sieht nicht mehr richtig und er riecht wie Esau. Er fühlt sich an wie Esau. Ich segne ihn. Und er stiehlt sich den Segen. So, das ist ungerecht. Aber wie sieht es geistlich aus? Geistlich sieht es so aus, dass Gott sagt, er wurde verworfen. Was bedeutet, die Verantwortung liegt nicht auf Jakob, die Verantwortung liegt auf Esau. Esau musste die Konsequenz tragen dessen, wie er gelebt hat. So, dass sich Jakob das erstohlen hat, ist eine andere Sache. Aber die Verantwortung liegt nicht bei Jakob, sondern die Bibel sagt, die Verantwortung liegt bei Esau. Obwohl er ja Ungerechtigkeit erlebt hat in seinem Leben, aber die Bibel sagt, die Verantwortung dafür liegt nicht bei Jakob, sie liegt bei Esau. Und das ist das, was wir denken oft, oh, mir ist Ungerechtigkeit passiert, ich sehe das, aber wir sehen immer nur eine Situation. Die Frage ist, bei wem liegt die Verantwortung? Bei wem liegt die Verantwortung? Und er hat keinen Segen mehr. Und ja, und Esau kommt rein, voller Begeisterung, weil er empfängt jetzt demnächst seinen Segen. Und Isaac wird heiß, kalt, weil er weiß, was er gemacht hat. Und Esau sagt, hast du nicht wenigstens noch einen Segen für mich? Und er sagt, ich habe den ganzen Segen deinem Bruder gegeben. Aber schaut mal, wie die Gnade Gottes ist. Schaut mal, wie Gnade Gottes ist. Im 1. Mose 27, Vers 38, da sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaac und sagte zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben, von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Aber jetzt passt auf. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst. wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Dieses Wort losmachst bedeutet ruhelos zu sein, beziehungsweise eigene Verantwortung übernehmen, sich selber niederlegen und eigene Wünsche niederlegen, sich von den Geschehnissen der Vergangenheit nicht einnehmen lassen. Er sagt, du wirst deinem Bruder dienen, aber wenn du dich von seinem Joch, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von dir wegreißen. Und genau das ist passiert. So, kurz danach, er war total in Rage. Er will wen umbringen? Sein Bruder. So, aber er hatte Respekt vor seinem Vater. Er wartet, bis sein Vater stirbt. So, das hat Rebekka wieder gehört. Weißt du, irgendwie, die hat irgendwie eine versteckte Kamera im Zelt gehabt von Isaac. Und schickt Jakob weg. So, 20 Jahre lang war Jakob weg. 20 Jahre lang war Jakob weg. Aber hier siehst du die Gnade Gottes, dass egal wie du gelebt hast, du kannst deine Bestimmung verworfen haben, okay? Aber die Gnade Gottes wird es trotzdem immer und immer für dich geben. Nicht für deine ganze Bestimmung, nicht für unsere ganze Bestimmung, wenn wir unser ganzes Leben verbocken. Weißt du, wir denken, hey, wir werden 70 Jahre leben und die letzten 10 Jahre, die leben wir damit Gott. Bedeutet, wir haben unsere Bestimmung weggeworfen. Seine Gnade wird trotzdem fähig sein, uns zu erretten. Seine Gnade wird trotzdem fähig sein, uns zu segnen. Seine Gnade wird trotzdem fähig sein, uns zu belohnen. Aber die Bestimmung ist weg. Das funktioniert nicht so, dass wir denken, okay, wir können leben, wie wir wollen und irgendwann mal, gehen wir mit Gott, wenn es uns danach ist. Nein, so verwerfen wir unsere Bestimmung weg. So werfen wir uns weg, dass wir Respekt vor ihm haben, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir ihn lieben, dass er unser Mittelpunkt und all diese Sachen ist. Nein. Wenn wir so leben, heißt es, wir werfen unsere Bestimmung weg. Seine Gnade kann uns trotzdem auffangen. Bedeutet nicht, dass uns unsere Bestimmung zurückgegeben wird. Das ist das, was wir verstehen müssen. Wir denken, Gott ist ja gnädig. Absolut ist Gott gnädig. Aber wenn wir das größere Bild anschauen, was Gott eigentlich mit deinem Leben machen möchte, dann warten wir nicht auf irgendwann mal Gnade. Nein, dann sagen, hey, du bist so gnädig, ich will dir mein Leben geben. Ich will dir jetzt mein Leben geben. Ich will dir jetzt geben, wenn die Schwierigkeiten, die ich habe, die Sünden, die ich habe, all diese Sachen, die mich belasten, all diese Sachen, die ich eigentlich gar nicht weggeben möchte, jetzt will ich sie dir geben. Warum? Weil du bist mein Gott und mein Mittelpunkt. Ich will meine Bestimmung nicht wegschmeißen. Ich will deine Gnade nicht mit den Füßen treten. Ich will dich lieben, weil du groß bist. Du hast mich errettet. Du bist derjenige, der mich geschaffen hat. Du bist derjenige, der große Pläne für mich hat. Ich will für dich leben. Das ist, was wie wir leben wollen. So, dass am Ende, wenn Personen so nicht leben, am Ende trotzdem da eine Gnade ist, weil Gott gnädig ist, absolut. Aber es geht doch einfach mehr als nur um eine Gnade irgendwann mal. Es geht darum, dass wir ihn erleben, dass wir ihn offenbaren, dass wir aufzeigen, hey, wie groß, wie gütig, wie mächtig, wie gewaltig Gott ist, dass er wirklich eine Beziehung mit uns haben möchte. Und hier siehst du, was Vergebung macht. Vergebung zerbricht Jochs. Esau war fest entschlossen, Jakob zu töten. Fest entschlossen, Jakob war weg. 20 Jahre lang war Jakob weg. Und der Moment, als Jakob wusste, okay, jetzt werde ich meinen Bruder treffen, hat er Angst um sein Leben. Hat er Angst um sein Leben. Was macht er? Er ist so in Ehrfurcht. Er schickt zuerst Boten hin zu seinem Bruder und sagt, hey, dein Diener, er sagt selber, er ist Diener für Esau, dein Diener hat dir Gaben mitgebracht. Und er hat, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Tiere die er ihm geben möchte, einfach nur um ihn zu besänftigen. Einfach nur, und was er macht, er teilt es in zwei Lager auf, ein Lager ganz weit vorne, ein Lager ganz weit hinten, weil er denkt sich, hey, das erste Lager, wenn das niedergemetzelt wird, dann hat dieses Lager noch genug Zeit zu gehen. So, er kommt da an, total in Furcht, weil die Boten sagen, wir haben es mitgeteilt und dein Bruder kommt dir entgegen mit 400 Personen. Und er denkt sich, vorbei. So, als er dann seinen Bruder sieht, wisst ihr, was er macht? Er wirft sich 7-mal nieder vor seinem Bruder. Die Prophezeiung von Gott war, dass Esau ihm dienen wird. Aber das Ding ist, dass Esau hat das Joch seines Bruders von sich weggenommen. Und zwar durch Vergebung. Weil als er Jakob gesehen hat, ist er ihm um den Hals gefallen und er hat gesagt, mein Bruder, und beide haben geweint. Er hat ihm vergeben. Jemand, der gottlos ist, durch Vergebung hat, konnte er das Joch zerbrechen, das eigentlich auf ihn draufgelegt wurde. Einzig und allein durch Vergebung. Und wisst ihr was? Es war ungerecht. Für ihn war das ungerecht, was Jakob getan hat. Das Ding ist, das große Bild war, er wurde verworfen, weil er keine Achtung für diese ganzen Sachen hatte. So, er hat den Raum geschaffen, dass ihm Ungerechtigkeit angetan werden konnte. Aber Esau hat vergeben. Und dann fragt er, hey, wer sind all diese? Was hast denn du hier dabei? Und sagt er, hey, das ist meine Familie, meine Kinder und so weiter. Jede Person, die ankam von Jakob, hat sich niedergeworfen vor Esau. Weil Esau sein Joch zerbrochen hat durch Vergebung. Weil Vergebung Joch zerbricht. Egal, was dir dein Vater, deine Mutter, deine Kinder, deine Geschwister angetan haben. Wir zerbrechen Jochs durch Vergebung. Wir zerbrechen Jochs durch Vergebung. Wisst ihr, Nelson Mandela, wieder einer, der möglicherweise kein Christ war, aber der Vergebung wusste, was Vergebung ist. Weil wisst ihr, was Nelson Mandela gesagt hat? Unvergebenheit in sich zu tragen, ist wie selber Gift trinken und hoffen, dass andere sterben. Er sagt, es ist dumm. Er sagt, Unvergebenheit im eigenen Herzen zu haben, ist wie selber Gift zu trinken und hoffen, dass deine Feinde sterben. Unvergebenheit und Bitterkeit ist das Einzige, das zerstört uns. Schaut mal, ein Theologe, und zwar Louis B. Smedes heißt er. Er sagt, Vergeben bedeutet, dass man einen Gefangenen freilässt und gleichzeitig herausfindet, dass man selbst der Gefangene war. Vergebung heißt, dass man einen Gefangenen herauslässt und selbst dann herausfindet, dass man selbst der Gefangene war. Unvergebenheit, das Einzige, was es bewirkt, ist, dass du dich selber gefangen nimmst. Das Einzige, was es zerstört, ich sehe es immer und immer und immer wieder. Personen, die in Unvergebenheit sind, wen es eigentlich zerstört, ist nicht die Person, gegen die sie Groll haben, sondern sie selber. Sie selber. Warum? Weil Vergebung zerbricht Jochs. Und Esau, der gottlos war, ein Hurer, Gott nicht geachtet hat, hat eins gewusst, zu vergeben. Und das Joch wurde zerbrochen. Wenn einer, der gottlos ist, es machen kann und es erlebt hat, wie viel mehr? Wir. Jesus kannte das. Nicht eine einzige Sünde in seinem ganzen Leben, aber geht für die ganzen Sünden der Welt, geht er ans Kreuz. Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum? Vergebung zerbricht Jochs. Niemand konnte Jesus am Kreuz halten. Niemand konnte Jesus im Grab halten. Jesus, Vergebung hat sein Joch zerbrochen. Egal, wer dir was angetan hat. Und ich weiß vom Gefühl her, ist es schwierig, vor allem in dem Moment. Aber alles, was du, deine ganze Kraft musst du da reinsetzen, dass du vergibst. Dass du vergibst. Und wenn du denkst, Unrecht wurde dir getan, du musst alles darauf rein, du musst alles einsetzen, damit du vergibst. Weil das Einzige, wen es belasten wird, bist du. Egal, bitte, versteht mich nicht falsch, ich will nicht kleinreden, was manche Menschen erlebt haben, die sind schrecklich. Aber Vergebung wird das Joch zerbrechen. Vergebung zerbricht das Joch. Vergebung, und das Vierte ist, Vergebung ordnet deine vorbestimmten Abläufe neu. Vergebung ordnet deine Zukunft neu. Schaut mal, eigentlich war Esau derjenige, der seinem Bruder dienen musste. Und hier kommt sein Bruder an, weil Esau vergeben hat. Und was er erlebt ist, nicht, dass er sich vor Jakob niederbeugt, sondern Jakob mit seinem ganzen Geschlecht beugt sich vor ihm nieder, weil er durch Vergebung sein Joch zerbrochen hat. Und er hat die Zukunft, die eigentlich vorherbestimmt war, hat er neu geordnet. Wollen wir unsere Zukunft neu ordnen? Vergib den Personen, von denen du weißt, die haben dir Unrecht getan. Ich sage immer und ich sage so oft, ich weiß, dass sogar Unfairness ist wichtig für mein Leben, dass ich es erlebe. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich ungerecht behandelt werde. Ich weiß, dass es unheimlich wichtig für mein Leben ist. Und ich versuche das auszuleben in den kleinsten Bereichen meines Lebens. Die meisten von euch haben das mitbekommen vor 3 Wochen, wie wir mit den Nachbarn hier eine Konversation hatten, wenn man das so schön nennen kann. Und die sind total gegen uns im Sinne von, was wir hier machen und all diese Sachen. Und ich bin im Recht und die wissen, dass ich im Recht bin. Und wisst ihr, was ich trotzdem mache? Ich geb trotzdem auf. 3 Parkplätze gebe ich auf. Ich gebe trotzdem auf, dass wir hier auch an anderen Tagen laut sind. Ich gebe es auf, obwohl es mein Recht ist. Weil ich weiß, Gott wird mich erhöhen. Ich weiß das. Ich weiß, dass es gibt Momente, da musst du Ungerechtigkeit in deinem Leben zulassen, damit Gott für dich aufstehen kann. Ich weiß das. Wir sind aber vom Typ her so, Ungerechtigkeit, wir müssen sofort Ungerechtigkeit besiegen. Hey, Jesus ist ans Kreuz gegangen und keiner kann mir erzählen, dass es gerecht war. Lasst uns ihn einfach nur als Vorbild nehmen. Heißt das, du sollst ein Boxsack für jeden sein? Nein, das bedeutet es nicht. Aber wenn du merkst in deinem Leben, wenn du merkst, dass wenn die Ungerechtigkeit geschieht, in dir steigt das Böse auf sozusagen, dann weißt du, hey, irgendwas müssen wir hier verändern. Am besten wir lassen da Jesus ran. Und schaut mal das 5. Vergebung erfüllt dich mit Zufriedenheit. 1. Mose 33, 8 bis 9. Und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager? Esau sieht dieses Ganze, was Jakob ihm schenken will. Um ihn zu besänftigen sozusagen. Aber er wusste nicht, dass Esau ihm schon lange vergeben hat. Was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegne? Er sagte, um Gunst zu finden in den Augen meines Herrn. Jakob, der eine andere Prophezeiung hat, nennt Esau, über den er eigentlich herrschen sollte, nennt er ihn Herrn. Weil Vergebung die Zukunft verändert. Auch wenn du denkst, es ist ungerecht. Und schaut mal, da sagt Esau, ich habe genug, mein Bruder, es sei dein, was du hast. Zufrieden mit dem, was ich habe. Weil Vergebung erzeugt Zufriedenheit in uns. Ist das nicht gigantisch? Schaut mal, Esau, weißt du, so Hurer, Gottloser. Aber er lehrt uns etwas. Er lehrt uns Vergebung. Er lehrt uns Vergebung. Das Schlimmste, wisst ihr, wenn jemand, und gerade er, weil wenn es jemand ist, weiß in der Stadt, den du nicht kennst, dein Nachbar, weißt du, so, den du ab und zu mal siehst, der dein Auto zupackt, und das ist total ungerecht, weißt du, das ist ja eine Sache. Aber dein eigener Bruder, mit dem du aufgewachsen bist, Zwillingsbruder, 2-eigige Zwillinge, weil der eine war behaart, der andere nicht. Zwillingsbruder, der mit dir aufwächst, am gemeinsamen Tisch, gemeinsam gespielt, weißt du, ihr habt euch gemeinsam geärgert, ihr seid gemeinsam aufgewachsen, ihr habt gemeinsam Streiche gespielt, ihr habt gemeinsam die Dinge gemacht, möglicherweise hat der Bruder dich sogar beschützt oder keine Ahnung und all diese Sachen. Er hat dich übers Ohr gehauen. Wenn es in der Familie passiert, ist brutal schlimm. In der Familie, wisst ihr, ich sage immer wieder, hey, ich bin so gechillt in allem. Aber meine Familie, also nicht meine Frau und mein Kind, kennen Knöpfe bei mir. Ich habe die nie gesehen in meinem Leben. Bei mir gibt's Knöpfe, die kennt nur meine Familie. Und das ist, die Knöpfe, das sind keine Knöpfe der Heiligkeit. Und keine Knöpfe der Vergebung. Sondern das sind Knöpfe der Argumentation, Knöpfe des Ärgers, Knöpfe der Besserwisserei, Knöpfe der ist mir egal, wohin ihr geht, ob in die Hölle oder in den Himmel. Solche Knöpfe sind es zum Teil, okay? Wenn ich so ehrlich sein darf. Die kennt niemand. Diese hat sie gesucht, sie findet sie nicht. Aber meine Familie. So, das Ding ist, mein Prozess ist, die werden jetzt auch von meiner Familie weggeschoben. Warum? Weil sie zu meinem alten Sein gehören. Ich muss vergeben. Jedes Mal, wenn ich zu meiner Familie gehe, ich vergib. Ich vergib. Schon im Voraus. So wie Jesus das gemacht hat. Einfach im Voraus schon mal vergeben, okay? Weil ich meine so, weil lieber zweimal zu viel vergeben, als einmal zu wenig, okay? Weil das Ding ist, es zerbricht mein Joch. Es zerbricht mein Joch. Es formt meine Zukunft. Und es erfüllt mich mit Zufriedenheit. Lasst uns aufstehen. Weil möglicherweise seid ihr zwar heiliger wie ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass jeder Person kennt. Und ihr wisst ja, was die Isa regelmäßig macht, normalerweise im Jahr, einmal im Jahr. Sie geht durch ihre Kontaktliste im Handy durch. Und dann liest sie jeden Namen vor. Und bei den Namen, wo es so ein bisschen macht, kennt ihr das so auf einmal so wie, ich weiß auch nicht, irgendwie spricht die Vergebung aus. Spricht sie vergeben aus. Und jeder hat es. Das ist interessant. Jeder hat es. Das ist interessant, was der Mensch für Fähigkeiten hat, sich zu merken. Ich kann mir sehr viel aus meiner Kindheit merken. Aber das Einprägendste, was bei mir ist, ist, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, sie geht mit mir in den Kindergarten und sie verlässt mich nicht. Und auf einmal geht sie und ich stehe da und meine Mutter geht. Obwohl sie mir gesagt hat, sie wird nie gehen. Sie wird nicht gehen und lässt mich da. So, meine Mutter war 22, was weiß sie schon, weißt du, Kindererziehung, Hauptsache, weißt du, also für sie war es vielleicht sogar schwerer wie für mich, aber das ist etwas, was sich einprägt. Ich hatte als 19-Jähriger, beziehungsweise schon als 18-Jähriger, und nicht wegen Drogen, hatte ich schon Magengeschwüre. Ich hatte Magengeschwüre schon als 18-Jähriger, 19-Jähriger. Ich wurde ich musste ins Krankenhaus wegen so starken Schmerzen, wegen Magengeschwüren und all diese Sachen. Als sie diese Sonde reingeführt haben, da haben sie lauter Scars, Narben gesehen von Magengeschwüren, die ich schon früher hatte. Und ich bin zur Errettung gekommen. Gott hat mich geheilt von meinen Bandscheiben. Nee. Von Bandscheibenvorfällen hat mich Gott geheilt. Der hat mich geheilt mit Zufriedenheit. Ich war einfach so, aber ich hatte noch immer Magengeschwüre. 2 Jahre lang habe ich mit diesen Magengeschwüren gekämpft und ich wusste, was ist das? Bis ich an einem Meeting war. Und in dem Augenblick sagt der Heilige Geist zu mir, vergib deinem Vater. Vergib deinem Vater. Und ich habe gedacht, ich habe jeden vergeben. Aber es gab halt Momente, kennt ihr das? Du denkst über deinen Vater nach und ist jetzt nicht so positiv. Und ich habe meinem Vater vergeben. In dem Augenblick habe ich wie so einen schwarzen Ball ausgespuckt und seitdem nie wieder Magengeschwüre gehabt. Weil Vergebung die Joch zerbricht. Vergebung zerbricht. Esau hat es wahrscheinlich vielleicht ein paar Jahre gedacht. Unfair, ungerecht, was er gemacht hat. Er hat es gestohlen und all diese Sachen. Aber die Bibel sagt, dass die Verantwortung liegt bei ihm. Die Verantwortung liegt bei uns, ob wir uns gefangen lassen von Personen, die uns was angetan haben oder nicht. Und wiederum, ich will es nicht kleinreden, was manche Personen Schlimmes erlebt haben. Aber ich weiß eins, Vergebung zerbricht Jochs. Vergebung gestaltet deine Zukunft neu und Vergebung erfüllt dich mit Zufriedenheit.